liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Ja, Sie hören jetzt den zweiten Podcast zum Palmsonntag. Heute geht's einfach darum, in diesem Podcast, wo ist überhaupt passiert? Was ist geschehen am Palmsonntag? Und das möchte ich Ihnen einfach ein bisschen erzählen. Jesus ist mit seinen Freunden unterwegs nach Jerusalem. Und zwar hat das einen sehr einfachen Grund. Er will dort das Passafest feiern. Das Passafest dauert eigentlich eine Woche mit verschiedensten Dingen. Das Passafest ist die Erinnerung des Volkes Israel an die Befreiung aus Ägypten, als sie endlich rausgekommen sind. Nun ist es üblich gewesen im Judentum, dass man nach Möglichkeit, wenn man es sich irgendwie leisten kann, ein Lamm isst. Und dieses Lamm sollte, wenn irgend möglich, auch als Opfer zuerst einmal im Tempel von Jerusalem geschlachtet werden. Das heißt, es sind unglaubliche Massen von Leuten nach Jerusalem unterwegs. Man kann sich das so vorstellen, das ist so ein kleines Dörfel in Wirklichkeit. Nach heutigen Vorstellungen, nach damaligen Vorstellungen wurde es eine Großstadt. Und du musst dir vorstellen, ringsherum hast du unglaublich viele Zelte, respektive Leute schlafen einfach irgendwo unter irgendwelchen Olivenbäumen oder irgendwelchen Bäumen halt auf der blanken Erde. So kalt ist es ja jetzt im Frühjahr in Israel meistens nicht mehr. Das heißt, die Bevölkerung von Jerusalem steigt ins X-fache. Also da geht's zu, das kannst du dir nicht vorstellen. Ist vielleicht auch schon ein Hinweis, warum später mal im Rahmen der Karwoche es so wesentlich sein wird, diesen Judas dazu zu bringen, dass er die Wachen überhaupt zu den Jesus hinführt und sagt, das ist der Jesus. Aus dem einfachen Grund, weil auch die Wachen und Soldaten und so weiter und so fort bei diesen Massen von Pilgern, die zum Passafest nach Jerusalem kommen, natürlich vollkommen komplett absolute Übersicht verliert, beziehungsweise unter den Massen jetzt so leicht als mit Sicherheit keiner zu finden ist. Gut, er ist mit vielen anderen Leuten unterwegs und ganz knapp vor Jerusalem sagt er zu seinen Jüngern ganz was Eigenartiges. Und zwar sagt er, geht's in das Dörfel da vor euch, dort werdet ihr einen Esel angebunden finden. Den bringt ihr mir. Und das ganz Eigenartige ist jetzt, wie die Evangelien diese Stelle darbringen. Der eine schreibt wirklich allen Ernstes, ihr werdet dort eine Eselin finden und ihr Fohlen bei ihr. Die anderen schreiben dann eher so ein bisschen drüber, einen jungen Esel, ganz einen jungen, auf dem noch keiner geritten ist. Nun ist das unglaublich Spannende daran, dass das eine jener Belege ist, dass es Jesus hat einfach Hebräisch geredet. Was er in Wirklichkeit sagt, ist einen Esel, den Sohn eines Esels. Da fragt man sich jetzt, was meint er damit? Das ist in allen semitischen Sprachen die übliche Formulierung, wenn man sagen will, irgendein Esel. Also wenn du sagst, zum Fleischhocker gehst und sagst, was weiß ich, geben's mir a Gans, die Tochter einer Gans, dann heißt es, geben's mir irgendein Gans. Wenn's davor stehen und sagen, nein, ich will heuer genau die, dann sagst, ich will genau diese Gans. Jesus reitet also auf keinen Fall auf einen Babyesel ein, das arme Viech wird ja zusammenbrechen, sondern er sagt in diesem Moment, dort ist irgendein Esel und den bringt's mir. Das unglaublich Spannende daran ist, dass das eine jener Stellen ist, an der sich immer wieder auch eine Diskussion entzündet hat, ob es schon schriftliche Aufzeichnungen gibt auf Hebräisch, respektive Aramäisch, also das ist der modernere Dialekt des Hebräischen, das Jesus spricht, das zur Zeit Jesu gesprochen wird, weil das eine jener eigenartigen Formulierungen ist, die dann die griechischsprachigen Evangelisten nicht wirklich verstehen. Sie lesen da irgendwo, was ist los? Esel, Sohn eines Esels, jo, der wird schon einen jungen Esel meinen. Was nebenbei bemerkt, wieder ein starker Hinweis darauf ist, dass alle vier Evangelisten nicht Hebräisch respektive Aramäisch können. Sie schreiben ja Griechisch, weil es schon länger her ist, Altgriechisch. Nun, Jesus sagt also, bringt mir da einen Esel, der da irgendwo steht und reitet auf diesem Esel nach Jerusalem ein. Nun kommt es zu einer Art, zu einem Massenhype. Die Leute führen sie irrsinnig auf. Manche wacheln mit Palmwedeln herum, andere legen sogar ihre Kleider auf die Straßen. Also es geht zu bis zum geht nicht mehr. Was soll das? Nun, Jesus macht mit dieser Geschichte etwas sehr, sehr Gefährliches. Das Alte Testament, wissen Sie, gibt es in der Bibel drin, ist der erste Teil. Das heißt Altes Testament, weil es alt ist. bei den ersten Königen von Israel war dieses Israel so unfassbar total wahnsinnig arm, dass ein Typ, der sich einen Esel nicht nur leisten konnte, sondern den auch noch dazu verwenden konnte, drauf rumzureiten und ihn nicht unbedingt als Lasttier oder Zugtier oder sonst was Nutzvieh verwenden konnte, unfassbar schweinereich sein musste. De facto hat sich überhaupt nur der König leisten können, dass er auf einen Esel geritten ist. Das heißt, wenn ich diese ganze Geschichte heute wirklich ins moderne Deutsch übersetze, so dass sie passt, müsste ich wie folgt übersetzen. Jesus kam zu Fuß mit seinen Freunden in die Nähe von Jerusalem und hat zu seinen Freunden gesagt, geht's in das Dörfel dort, dort werdet ihr einen Rolls-Royce finden mit aufgepflanzter Staatsflagge, also ein Auto, mit dem Staatsoberhäupter herumfahren, und das bringt's mir. Das ist sozusagen der wirkliche Background. Wenn Jesus auf diese Art und Weise einreitet und auch so begrüßt wird, so ist es vollkommen klar, dass die jetzt nicht irgendeinen Wunderheiler oder irgendeinen netten Typen von nebenan begrüßen und schon gar nicht irgendwen, der so lieb zu den Leuten ist, sondern sie begrüßen dezidiert den König von Israel. Das Blöde bei der Situation ist folgendes: Es gibt zu dieser Zeit eigentlich keinen König von Israel. Fragen Sie mich, wenn Sie ein bisschen rauskennen, wo ist es dann mit dem Herodes? Ja, der Herodes ist schon König von Israel, aber von den Römern eingesetzt. Das heißt, es ist sozusagen ein Stellvertreter der römischen Besatzungsmacht, ist nebenbei bemerkt nicht einmal ein Jude. Das heißt, die Bevölkerung akzeptiert den natürlich nicht. Also das ist eh klar, das ist irgendein Ausländer, den ausländische Besatzungsmächte als König eingesetzt haben. Das heißt auf gut Deutsch, der durchschnittliche Jude der damaligen Zeit wurde der Ansicht, wir haben keinen König, wir wollen einen König, weil, und das ist es das Entscheidende, der Job des damaligen Königs natürlich nicht darin bestanden hat, freundlich winkend im Rolls-Royce rumzufahren, sondern schlicht und ergreifend die Armee anzuführen und die Bösen umzubringen. Als Jesus diese Aktion setzt, so lässt er sich dezidiert als König von Israel, damit aber als König des Gottesvolkes begrüßen. Dass natürlich die ganzen Typen, die da stehen, wieder mal nichts mitkriegen, was sowieso eine menschliche Grundfähigkeit ist und annimmt, ja, der macht jetzt irgendein Zaubertheater und alle Römer fallen tot um. Dass die Typen, die jetzt wunderbar laut schreien, na so super bist du Jesus, natürlich ein paar Tage später allesamt schreien werden, kreuzige ihn, ist auch klar. Jesus setzt ein Zeichen. Dieses Zeichen ist aber so doppeldeutig, dass eigentlich keiner es versteht. Die Leute, die Brüller, die Schreier, die Klaköre, die sie immer einfinden, wenn irgendwo, wo es los ist und es ein Freibier gibt, die schauen sich diesen Jesus ja nicht an. Es ist immer ganz, 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 ganz schwierig, wenn man mit einer bemühten Religionslehrerin in der Volksschule dann Kinder im Gottesdienst drinnen hat, die da mit Palmbuschen herumgehen und so weiter und so fort. Unsere römisch-katholischen Freunde ziehen allen Ernstes eine Palmbuschenweihe durch. Und wer jetzt also jemals in seinem Leben ein bisschen was vom Neuen Testament gelesen hat, weiß, dass das ein Blödsinn ist. Und das aus einem sehr, sehr einfachen Grund. Es geht ja um das vollkommene Missverständnis. Es geht um eine ganz furchtbare, grauenvolle Situation. Die Leute täuschen sich. Sie täuschen sich in Jesus. Sie glauben, der wird alle Bösen umbringen. Und sie sind nicht bereit, von ihrer Täuschung zu lassen. Sie werden Jesus ein paar Tage später vorwerfen, du hast uns getäuscht. Kennen wir das nicht alle? Irgendjemand jubelt uns hoch, irgendjemand erzählt uns irgendwas, wie toll wir sind und wir werden das so toll packen. Wir wollen das gar nicht packen, das wollen wir nicht, was will der Typ überhaupt von mir? Du tust es dementsprechend nicht, weil du das auch gar nicht willst, weil du das nicht kannst. Und dann Spitzgranate, weil der Typ, der dich vorher hochgejubelt hat, mit absoluter Sicherheit dich total zur Sau machen wird oder es zumindest versuchen wird mit dem Satz, du bist ja gar nicht der, für den ich dich gehalten habe. Ja, normalerweise würde man heutzutage irgendwie psychologisch drauf sagen, ja, sagen sie dem, ja, was, ich kann nichts dafür, was sie sich einbilden über mich. Das ist wirklich ihre Angelegenheit, ob sie mich wahrnehmen oder über mich fantasieren. Nur, wie man am Beispiel Jesu sieht, helfen tut es nicht unbedingt was, weil jene, die sich wirklich mit Gewalt täuschen wollen, die werden gewaltig böse in dem Moment, wo sie das einzige Mögliche erreichen, nämlich die Enttäuschung. Von Selbsttäuschung und von Enttäuschung geht es. Die Täuschung, der die Menschenmassen des Palmsonntags unterliegen, ist eine ganz, ganz einfache. Sie meinen, dass mit einem ordentlichen Krieg eigentlich alle Probleme zu lösen sind. Mit einem Blitz vom Himmel, wo alle die Bösen umfallen. Wobei eh klar ist, dass die Bösen natürlich die anderen sind. Ist logisch, ne? Ich bin immer der Gute, die mir auf die Nerven gehen und mit denen ich nicht mag, sind immer die Bösen. Und damit sind wir natürlich haargenau dort, wo wir auch heute landen. Die eigenartige Idee, man könne mit Gewalt und mit Krieg etwas lösen. Die eigenartige Situation, dass man die zuerst hochjubelt, die man nachher kreuzigen wird. Der Herr möge uns und unsere Seele behüten, dass wir niemals glauben, das Dreinhauen, das Blitze vom Himmel oder vielleicht auch ein kleiner Atombombenblitz in irgendeiner Weise jemals ein Problem lösen können. Der Herr möge uns davor behüten, dass wir glauben, dass wir durch irgendeine Form von Krieg Probleme lösen können. Der Herr möge uns davor behüten, dass wir zuerst hochgejubelt werden, damit die gleichen Leute ein paar Tage später schreien: Kreuzige ihn. Einen gesegneten und behüteten Palmsonntag euch allen.